Ja, guten Morgen miteinander. Es freut uns also auch sehr, dass wir hier sein dürfen als Familie. Ihr seht hier, das war jetzt schon ein berndeutsches Wort gewesen. Aber ich bin irgendwie einfach in meinem Herz immer noch Zürcher. Ich bin ja hier in Rohrbass aufgewachsen und ja, irgendwie bleibst du einfach Zürcher. Das ist ja so. Vor allem spüren tust du es dann in Beatenberg oberhalben, dass du eben doch Zürcher bist. Wenn du in der Feuerwehr bist und am Funk und sie sagen, nochmal, nicht verstanden. Und dann sagst du es nochmal und dann hörst du im Hintergrund, hast du den verstanden? Was der das? Das ist halb ein bisschen. Ja. Aber ja, wir sind ja nicht aufs Maul gehockt mit Zürcher und können da Antworten drauf geben. Ja, Thomas, freut mich sehr auch hier zu sein, wirklich. Und Thomas ist ein grosser Grund, warum wir hier sind. Also, ich muss auch sagen, Täfige Bülach war der erste Freikirchler, den ich überhaupt den Fuss hier gesetzt habe. Vorher hat es mich nie in eine Freikirchler gebracht, aber gar nie. Und Thomas hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Und auch dir, Thomas, danke vielmal für all die Geduld, die du auch viel hast mit uns. Und die Nerven. Und es freut mich sehr, dass ihr als Gemeinde euch entschieden habt, auch bei Life on Stage dabei zu sein. Und Life on Stage ist jetzt noch so weit weg für die einen von euch. Und wir kommen jetzt gerade von Life on Stage. Wir waren in Dresden, in Hamburg und in Bern. Und ich muss sagen, es ist wirklich genial, was Gott gemacht hat. Es ist so schön, ihn zu sehen bei seiner Arbeit. Es sind so viele Menschen, die dürfen dazu da werden. Und ja, wir wollen einfach keine Eventbekehrungen. Oder wir wollen nicht Leute, die einfach berührt sind und Führer rennen und dann wieder weggehen, sondern wir wollen Leute, die in Kirchen finden, Jünger. Wir möchten, dass Jünger gemacht werden. Und ja, Life on Stage, das ist ein super Konzept, das ist ein geniales Musical, das sind wahre Lebensgeschichten. Aber ohne Gemeinde wie euch passiert nichts. Ohne, dass ihr eure Freunde mitnehmt, dass ihr betet für Freunde und Ehepartner, wenn auch immer, passiert einfach nichts. Und ich kann euch versprechen, wir werden Sachen erleben, wir werden geniale Geschichten auch hören. Und ich werde einfach, ich habe da ein paar Geschichten mitgenommen, einfach so als Einstieg, vielleicht ein, zwei Geschichten vorlesen. Eine ganze Familie ist mit einem Kind auf der Schulter zum Kreuz gekommen. Sie haben sehr stark geweint und vieles, was angestaut war, ist aufgebrochen. Und wisst ihr, wenn ihr in dieser Halle inne sind und das seht, das macht etwas mit, auch mit den Christen. Ich staune immer wieder, was das mit uns macht. Es ist so schön, das zu sehen, wie die Menschen führen gehen ans Kreuz und nachher die Nachbearbeitung. Und dann verändert werden durch Jesus. Oder auch hier, eine reformierte Pfarrperson hat heute Abend zum ersten Mal Jesus in ihr Herz eingeladen. Sie sagte in der Aussprache, sie will ein Leben ganz mit Jesus leben und ihm folgen, wo er sie hinführt. Das ist genial, oder? Eine reformierte Pfarrperson. Oder wir haben auch viele reformierte Kirchen dabei, bei Life on Stage, die mitmachen. Aber das wissen die auch, es gibt auch viele Kirchen, Land auf, Land ab, die einfach... Ja, Pfarrer, ein Job ist, wenn ich früher ein Elektriker war. Und so eine Person, die Pfarrerin ist, was das dir kostet, zum Führen zu gehen, es ist so genial, das zu miterleben. Und ich freue mich, wenn sie jetzt die Bibel liest, ich will da dabei sein. Wenn das vor allem einfach aufgeht und sie den Jesus erlebt und darf mit ihm vorwärts gehen. Und ja, ich möchte euch Mut machen, wirklich auch die Kampagne 42 Tage für eure Freunde, hey, gebt Vollgas. Wirklich. Ich finde so Geschichten wie der Felix, das holt uns einfach wieder mal raus, oder? So aus dem Alltag. Irgendwie, ja, sterben ja immer andere oder Leute, die weit weg sind. Aber wir selber oder unsere Nächsten, die sterben ja nie. Haben wir das Gefühl. Aber wer weiß das schon? Und ich hätte ja Mut machen, wirklich einzustehen für die Leute. Und schaut, für mich hat ein Nachbar 29 Jahre lang gebetet. 29 Jahre. Und das hat ewig lang so ausgesehen, als würde seine Gebete nur bis zur Decke gehen. Ja, Gebet hat Kraft. Also steigen die in das Boot und dann geben wir Vollgas und staunen, was Gott wird tun in dem Zürich. Und wir freuen uns als Team wirklich auf Zürich. Das ist mega schön, dass das in der Stadt passieren darf. Und schön, dass ihr dabei seid. Ja, das ist so ein bisschen als Eindruck. Wenn ihr mehr wisst, dürft ihr das sehr gerne auf mich zukommen. Dürft ihr gerne die Geschichten noch lesen hier. Also, wirklich schön, unseren Gott zu erleben. Ja, ich bin jetzt 41 und das heisst, ich habe schon 41 Weihnachtsfeste hinter mir. Das ist fast Expertenlevel, oder? 41 Weihnachtsfest. Und ich muss euch sagen, die Bedeutung von Weihnachten, die hat sich in diesen 41 Mal total geändert. Völlig. Ich habe 29 Mal davon Weihnachten gefeiert, ja, aber ohne Geburtstagskind. Weil Weihnachten ist eigentlich ein Geburtstagsfest. Und irgendwie ist es schon ein bisschen schräg, dass man ein Geburtstagsfest feiert, aber ohne Geburtstagskind. Aber das passiert. Land auf und Land ab. Alle Jahre wieder werden Geburtstagsfeste gefeiert an Weihnachten ohne Geburtstagskind. Und ich habe mich ein bisschen beschäftigt, was der Herr und Frau Schweizer über Weihnachten denkt, was so die Bedeutung ist für Weihnachten für den Schweizer. Und bei den meisten steht Weihnachten für ein Familienfest. Und die Statistik hier, das ist so ein bisschen repräsentativ für alle anderen. Da sehen wir, 72% sagen, ja, Weihnachten ist ein Fest für die Familie. Und bei 18% hat es irgendetwas mit Jesus zu tun, mit der Geburt von Jesus. Und bei der grossen Mehrheit steht Weihnachten für Frieden, für Familie, Besinnung, Liebe, zur Ruhe kommen, natürlich auch Geschenke. Und es schmeckt so ein bisschen nach Glühwein, nach Zimt und Kerzen. Das sind so die positiven Bereiche von Weihnachten. Aber es gibt auch eine negative Seite. Und die habe ich als Kind auch immer wieder erlebt. Wir haben an Weihnachten oft gestritten. Wir haben oft gestritten in der Familie. Und die negative Seite, die wird leider immer wieder Realität. Das ist eben auch eine Zeit, wo die Polizei muss vermehrt ausrücken muss wegen häuslicher Gewalt. Und dann wird das Fest der Liebe zum Fest der Hiebe. Und Weihnachten steht eben auch für Konsum, für Einsamkeit, zu viel Alkohol, Stress, Streit, Beziehungsfrust und Familienkrisen. Und ich glaube wirklich, dass sich viele Menschen hier aussen, oder viele Menschen in unserem Land nach Frieden sehnen. Nach einem Fest vom Frieden und der Liebe. Und das auch irgendwie wollen. Also, wer hat schon lieber Streit wie Frieden? Die meisten Menschen haben lieber Frieden und wollen das irgendwie auch. Und es hat unglaublich viele Friedensbewegungen gegeben auf dieser Welt. Es gibt sie heute noch. Es gibt den Friedensnobelpreis. Du kannst Kurs belegen für den Frieden, für den inneren Frieden zu finden. Es gibt Therapiesitzungen dazu. Aber irgendwie scheinen all die Bemühungen, die wir da machen, irgendwie nicht die gewünschte Wirkung zu haben. Oder der Frieden, den wir dann haben, ist nicht so von langer Dauer. Könnte es auch daran liegen, dass wir Weihnachten den Sinn gestohlen haben? Und Weihnachten eben doch mehr ist als Glühwein und ein Familienfest, auch wenn ich beides sehr gerne habe. Schaut, während wir hier so friedlich zusammensitzen, tobt auf dieser Welt Kriege. Es gibt Hungersnot, es gibt Armut und Elend. Es tobt Kriege in Familien hinter der weissen, verschlossenen Wohnungstür. Zwischen Ehepartnern. Und auch zwischen den Kindern. Ich habe meine drei Kinder vielleicht gesehen, die sind eigentlich mega herzig. Ja, eigentlich. Ja, sie sind auch mega herzig. Aber ihnen habe ich noch nie beibringen zu streiten. Wir sind nie angesessen und gesagt, so Timon, Ina, Eli, jetzt lernen wir, wie man streitet. Nein, das könnt ihr. Die können das. Und ich im Fall auch. Ich habe das einfach so. Ich habe während meiner ganzen Ausbildungszeit und Studiumszeit nie ein Fach gehabt, das geheißen hat, 10 Schritte zum Streit. Oder zur Beziehungskrise in nur 2 Jahren. Also, ich kenne die Kurs nicht. Ich weiss aber, dass man das einfach könnte. Und wir wollen doch oft den Frieden. Wir wollen. Aber enden tun wir oftmals im Streit. Oder wir wollen unseren Ehepartner lieben und doch gibt es oft auch Streit. Schaut, jede Ehescheidung, jeder noch so schlimme Rosenkrieg hat doch irgendwann einmal angefangen mit einer Liebesbeziehung. Niemand heiratet mit der Absicht, sich scheiden zu lassen und seinem Partner so richtig auf die Kappe zu hauen. Sondern aus Liebe. Und doch passiert es tausendfach, Familien zerbrechen. Wir möchten unsere Kinder lieben und oft verletzen wir sie. Wir nehmen uns vor, endlich geduldig zu sein mit dem Kind und verlieren dann doch irgendwann Nerven. Und die einen sind jetzt überzeugt, ja, die Religionen, die sind schuld. All dem Elend. Man sollte die Religionen verbieten, dann wird es viel besser. Andere rufen, nein, nicht Religionen, die Waffen. Wir müssen die Waffen wegnehmen, dann gibt es Frieden. Und andere sagen, wenn wir doch alle einfach gleich wären, Wenn es keinen Unterschied mehr gäbe zwischen Mann und Frau, zwischen Kulturen, dann hätten wir Frieden. Aber irgendwie das, was wir probieren, mit all unseren Bemühungen, sind doch einfach Symptombekämpfungen. Wir bekämpfen Symptome, aber nicht die Ursache vom Problem. Und ich finde, ich habe noch einen Comic mitgebracht und ich finde, der bringt es eigentlich noch gut auf den Punkt. Ihr seht hier Menschen, die sich bekriegen, die aufeinander losgehen. Und dann greift Gott ein und nimmt ihnen die Waffe weg. Seid fertig jetzt, nimm die Waffe weg. Doch, keine Spur vom Frieden. Sie bekriegen sich einfach weiter mit Füßen. Gehen aufeinander los. Ja, dann greift halt Gott nochmal ein und dann fesselt er die zwei. Und ja, vielleicht ist jetzt Frieden. Aber immer noch nicht. Sie schreien einander an und sie morden mit Wort. Und dann greift Gott nochmal ein und verschließt ihnen das Maul und sie kriegen weiter in Gedanken und mit Blick. Und dann kommt der letzte, der finale grosse Eingriff. Gott entfernt den Menschen das Hirn. Und dann sind sie schachmatt. Aber irgendwie, also da geben wir mir recht, das kann irgendwie nicht die Lösung sein, oder? Aber um Frieden zu haben, müssen wir zum Ursprung vorstoßen, zum Krankheitsherd und nicht nur Symptome bekämpfen. Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt ohne Frieden zwischen den Völkern und es gibt keinen Frieden zwischen den Völkern ohne Frieden im Land. Es gibt keinen Frieden im Land ohne Frieden in der Stadt. Und es gibt keinen Frieden in der Stadt ohne Frieden in der Familie und es gibt keinen Frieden in der Familie ohne Frieden in mir. Und es gibt keinen Frieden in mir ohne Frieden in meinem Herz. Und Frieden mit dem Schöpfer, mit Gott. Und das ist die Ursache. Das Problem ist unser Herz, das voll ist von ich, mich, mein und mir, voll Stolz, voll Gier, voll Neid. Das Herz, das so viele Wunden hat und so viele Narben vom Leben. Und unser Herz, das einfach nichts wissen von Gott. Wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen niemanden, der reinredet. Wir wissen selber, was gut ist. Das ist unser Hauptproblem, dass wir Gott den Rücken zugedreht haben und sagen, hey, wir machen es selber. Wir wissen selber, was gut ist. Wir haben Gott den Krieg erklärt, doch Gott liebt dich so sehr, er liebt dich so fest, dass er dir ein Friedensangebot macht, dass er dir die Hand anstreckt. Gott ist der wahre Friedensstifter. Und der Comic hier, der geht nämlich noch weiter. Gott sagt, ja, das Hirn entfernen, das kann wirklich nicht die Lösung sein. Und Jesus sagt, okay, Vater, ich gehe zu Ihnen und werde Ihnen die Liebe und den Frieden einfach bringen und zeigen. Das ist Weihnachten. Frieden, wahre Frieden. Und im Lukas-Evangelium, im Kapitel 2, in der Nacht, wo Jesus geboren wird, lesen wir, wie Engel arme Hirten auf dem Feld draussen begegnet. Arme, einfache Bützer begegnet. Und die Engel, die fassen jetzt Weihnachten gut zusammen in ihrem Lobgesang. Sie singen in Lukas 2,14: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Gott ist der Friedensbringer, der Friedensstifter. Und Jesus ist gekommen auf die Erde, um dich zu versöhnen mit Gott. Und er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen und ist zu uns gekommen, um uns, um dich zu retten. Und die Rettung, die verkündigen die Engel nämlich nur 3 Verse vorher. In 2,11 sagen sie den Hirten, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr, in Davids Stadt. Jesus ist gekommen, um dich zu retten, um dich zu versöhnen mit dem Vater im Himmel. Und das ist Weihnachten. Er ist gekommen und hat die Schuld getragen, meine Schuld, aber auch deine Schuld. All der Mist, den wir immer wieder machen, wo so wie eine Mauer zwischen uns steht und Gott, hat Jesus zahlt am Kreuz. Sein Blut hat er gegeben und sein Leben für dich. Doch er ist nicht tot. Er ist auferstanden und er lebt. Und das Versöhnungs- und Friedensangebot, das gilt heute, jetzt, heute Morgen, genauso wie vor 1000 Jahren. Jesus lebt und unser Herz wird erst bei Gott Frieden finden. Und zwar ein Frieden, den du nicht beschreiben kannst. Ein Frieden, der nicht an Umstand gebunden ist. Ein Frieden, der nicht an dein Geld gebunden ist. Ein Frieden, der nicht an deine Leistung gebunden ist. Nicht einmal an deine Gesundheit. und auch nicht an deine frommen und guten Taten, sondern ganz allein an das Blut Jesu. Sein Blut spricht dich frei und macht dich gerecht vor Gott und gibt dir den Frieden. Kannst du das glauben? Kannst du in deinem Herz sagen, ja, ich glaube das? Dann hast du den Frieden. Und dann bist du ein Kind Gottes und du bist gerecht vor Gott. Denn der Frieden, den die Engel hier singen, der gilt ja nicht pauschal jedem Mensch. Was singen sie? Sie singen Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann allein der Glaube an Jesus macht dich zu einem so einem Mensch. Und dann hast du den Frieden. Durch den Glauben an Jesus bist du ein Mensch nach Gottes Wohlgefallen. Und jetzt gilt's, in dieser neuen Stellung und in dem Frieden leben zu lernen. Und ich bin jetzt auch schon einige Jahre ein Kind Gottes und wenn ihr am Anfang aufpasst, dann wisst ihr wie viel. Aber ich muss euch eingestehen, ich bin ein Lernender. Und wie? Also ich muss mal meine Frau fragen. Also oft gleiche ich mehr an einem Elefant im Porzellanladen wie an einem Friedensstift. Ich bin ein Lernender. Da gibt es Momente in meinem Leben, wo ich all das kenne, wo es trennt von Gott. Ich weiß um meine Stellung in Jesus. Ich weiß um meine Identität. Aber wisst ihr, ich kenne Streit, ich kenne Neid und ich kenne Stolz und Wut. Und jemand, den ich sehr gut kenne, ist der kleine König Ralf, der immer mal wieder auf den Herzensthron zurück will und regieren will. Aber der Thron, der steht ihm nicht mehr zu. Denn da sitzt jetzt Jesus drauf. Aber der kleine Ralf, der ist recht zäh manchmal. Und lässt nicht look. Und ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, vielleicht heisst er bei euch nicht Ralf. Der Friede ist da. Aber jetzt gibt es so Sachen, die einfach den Frieden hindern, auch im Leben als Christ. Und ich möchte drei Bereiche ansprechen heute Morgen, die bedeutend sind, in dem Frieden zu leben und zu wachsen. Und zwar, das erste ist Treue und Gehorsam. Der zweite Punkt ist Vertrauen und Vergebung. Und ich kann die drei Punkte nur andenken heute Morgen, weil es fehlt einfach Zeit für den Rest. Und der erste Punkt ist Treue und Gehorsam. Und das Prinzip, das finden wir schon sehr früh in der Bibel. In 3. Mose 26, 3 und 6 sagt Gott, wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet und sie tut, ja, wenn ihr das macht, dann ist Fazit und das Ergebnis in Vers 6, dann werde ich Frieden im Lande geben. Oder Psalm 119, 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Ja, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, hey, das ist doch Altes Testament. Das ist doch alter Zopf. Das ist vorbei. Oder wir sind im Neuen Testament. Aber Gott ist einfach der gleiche. Und gewisse Prinzipien ändern sich nicht. Zwei Stellen aus dem Neuen Testament, Offenbarung 2,10. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben, oder Hebräer 12,14, jagt dem Frieden mit allem nach, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und das Treue und Gehorsam, der Punkt, das soll jetzt kein 10-Punkte-Plan sein oder eine magische Formel, wenn wir Gottes Sagen erzwingen können, aber Sünd und Untreue gegenüber Gott, gegenüber seinem Gebot und seinem Willen, die bringen nie Frieden. Nie. Solches Verhalten bringt immer Frust, Streit und Unfrieden. Und wenn wir Sachen dulden in unserem Leben, wo wir wissen, die sollten wir angehen, dann werden wir den Frieden nicht schmecken. Seien wir mal ehrlich. Immer, wenn wir dieser Verlockung von der Sünde nachgehen, was es auch immer ist, nimm deine Lieblingssünde, was es auch immer ist, wenn wir uns verführen lassen und wir so richtig fallen wieder einmal, hey, sobald wir am Boden liegen, verliert doch die Sünde ihren Glanz und ihren Reiz und wir empfinden alles andere als Frieden. Und etwas, was mir sehr geholfen hat im Umgang mit Versuchungen, und da bin ich auch immer noch am Lernen, wo ich anfange zu begreifen, was es eigentlich geht. Es geht gar nicht um Tat, es geht nur darum, dich zu schwächen, dich zu lähmen. Dich zu lähmen und zu schwächen, Reich Gottes zu bauen, dass du denkst, Mann, bin ich ein schlechter Christ. Leck, ich bin gar nicht wert, ein Christ zu sein. Ich bin gar nicht wert. Ich bin so schlecht. Meine Freunde, das ist eine Lüge. Satan sagt immer, schau auf dein Zeichen, das du machst. Schau auf deine Sünden. Und Gott sagt, nein, schau auf Jesus, schau auf meinen Sohn. Und du bist Gott, ein ganzer Jesus wert. Und so dürfen wir befreit durchs Leben gehen. Schau auf Jesus und nicht auf deine Fehler. Und ich meine, kein sündloses Leben, das ist bis Jesus wiederkommt nicht möglich. Aber kompromisslose Nachfolge und ein gesundes Wachstum im Glauben, wo man nicht von Niederlage zu Niederlage rennt, sondern könnte durch den Glauben Sieg erzielen, so kleine Etappensieg. Und wir dürfen merken, wie Jesus wirkt in unserem Herzen. Eine Freiheit, einfach auch nicht sündigen zu müssen, sondern Gott nicht aus Angst zu gehorchen, sondern aus Liebe. Und das macht einen riesen Unterschied. Gott ist nicht ein Diktator. Oder? Er steht nicht im Himmel und macht Strichliste und bei jeder zehnten Sünde haut er da so richtig mal eins auf den Deckel. Das ist nicht Gott. Gott ist dein Vater, der dich erziehen will, der dich weiterbringen will in deinem Leben. Und wo will das Reich Gottes bauen mit dir, dich zu einem mündigen Jünger machen. Ja, und jetzt können wir lernen, in dieser Treue zu leben. Wie geht das? Zwei Schlüsselbegriffe, die ich einfach für mein Leben immer wieder merke, sind, einen willigen Geist zu haben und ein dankbares Herz. Im Psalm 51, das ist der Bußpsalm von David, wo er seine begangene Tat, all den Mist, den er gemacht hat, der grosse König, wo er das bereut und Gott herleitet. Und er sagt in Vers 12, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geiste stütze mich. Der David betet um einen willigen Geist, einen aufrichtigen Geist. Und ein williger Geist, das ist ein demütiger Geist, ein belehrbarer Geist, der sich dem Willen Gottes immer wieder unterordnet. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht mit dem, aber ich muss euch gestehen, also ich von mir aus, ich habe oft keinen willigen Geist. Und ich muss immer wieder lernen, auf Gott zu hören. Das zu wählen, was er will. Das zu tun, was er will. In Matthäus 26, 41 sagt Jesus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Den Vers kennen wahrscheinlich viele von euch. Und oft konzentrieren wir uns bei dem Vers doch aufs schwache Fleisch und vergessen die gute Botschaft in dem Vers vom willigen Geist. Jesus weiss um die Tatsache, dass unser alter Mensch unwillig ist und dass unser Ego sehr stark ist und einfach nicht will hören auf Gott. Aber er macht auch deutlich, dass der neue Mensch im Geist willig ist. Der Heilige Geist, der ist immer willig, auf Gott zu hören. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Die Frage ist einfach, wie viel Raum darf er in deinem Leben? Wie viel Platz darf er haben? Und wir müssen immer wieder lernen, ihn gewähren zu lassen in unserem Leben. Ihn schaffen zu lassen an uns. Und auf ihn zu hören. Und immer, wenn wir das tun, erleben wir Frieden. Wie es nur Gott geben kann. Und eine Freiheit, wie sie auch nur Gott schenken kann. Ein williger Geist macht frei, denn unser Herz weiss sich in Gott geborgen und treibt, egal was kommt. Und manchmal, oder der Alltag ist immer so eine Sache. Es ist ja nicht immer Sonntag. Am Sonntag ist das manchmal noch einfacher. Aber vom Montag bis Samstag wäre ja auch Christsein dran. Christsein ist ein 24-Stunden-Zustand. Und ich muss euch sagen, ich bete das täglich, dass Gott mir einen willigen Geist gibt, ein williges Herz und ein dankbares Herz. Und dass ich mein Willen, mein Fühlen, mein Denken jeden Tag Gott unterstelle. Und der zweite Punkt, der hängt zusammen mit dem ersten, den können wir auch nicht voneinander trennen. Denn ein williger Geist kommt durch ein dankbares Herz zum Ausdruck. Dankbar zu sein für die Situation, wo du bist. Dankbar zu sein und sehen, was hier ist, was schon passiert ist, was wir alles haben dürfen. Dankbar sein für die Gemeinde, für euren super Pastor, für die Gemeindeleitung. Für die Menschen um dich herum. Der Ort, wo du bist, ich erlebe viele Christen, die sagen, ja, wenn ich dann einmal, dann gehe ich in die Mission oder dann baue ich Reich Gottes. Baue sie jetzt, hier, wo du bist. Mit den Ressourcen, die Gott dir gibt. Ich staune aber über die Schweizer. Wir Schweizer sind schon ein spezielles Volk. Oder wir sitzen eigentlich zuoberst auf dem Praline auf dieser Welt. Und wir knabbern nach dem Zuckerguss. Also, wir haben alles. Wir haben alles. Hey, aber wir sind Weltmeister im Motzen, im Kritisieren und im Lästern. Und wenn du deiner Ehefrau oder deinem Ehemann, deiner Familie, deinen Mitmenschen und Freunden einen Gefallen machen willst, dann leb und bet um ein williges Herz, um ein dankbares Herz und lernen wir drin zu leben. Und ich glaube, das ist unabhängig, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind. Wir müssen das immer wieder lernen. Und also bei mir sind das oft harte Trainingslektionen, wo ich wirklich durch muss. Aber es ist so wertvoll. Denn so werden wir wirksame Werkzeuge in Gottes Hand. Wo gibt es in deinem Leben Bereiche vom Ungehorsam und der Untreue? Und ich möchte dich auffordern, dein Ego, deinen unwilligen Geist Gott zu unterstellen. Vielleicht heute Morgen ganz neu. Und alle von euch haben so Zettel und Bleistift am Platz. Und die sind jetzt nicht zum Malen, dass ihr nicht einschlaft. Sondern schreibt euch die Sachen auf. Schreibt euch die Sachen auf und am Schluss möchte ich die Möglichkeit geben, auch zum Reagieren darauf. Wo gibt es Bereiche der Undankbarkeit? Und ich möchte dich auffordern, die Sachen beim Namen zu nennen und sie Gott zu bringen, heute Morgen. Lassen wir den Dreck hier. Legen wir alles ab. Legen wir es ans Kreuz. Schaut das Bild hier, ich liebe das Bild. Weil einfach, oder Gebet heisst, Gott alles zu bringen. Dein Ungehorsam, all dein Mist, deine Nöte und Sorgen zu bringen, das heisst Gebet. Und Glauben heisst, es auch dort zu lassen. Und rechnen damit, dass Gott handelt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Vertrauen, gleich Frieden. Unzufriedenheit, Furcht und Frust haben viel mit fehlendem Vertrauen zu tun. Wieso wohl sagt Jesus uns etliche Mal, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, glaubet und vertraut, meine Freunde, weil er uns genau kennt. Und genau weiss, wie es um unser kleines Vertrauen oft steht. Oft vertrauen wir durch unserem Können, unserem Wissen und unserem Bankkonto mehr wie Gottes Verheißungen. Und da sind wir nicht allein. Da sind wir in prominenter Gesellschaft. Das ist den Jüngern auch so gegangen. Markus 4, 36 bis 40. Das ist die Szene, wo die Jünger auf dem Schiff sind, also auf dem See. Und Jesus schläft hinten im Boot. Und dann sind sie da auf dem See und dann kommt ein Sturm. Ein großer Sturm und Wellen. Und die Jünger, die kämpfen gegen den Sturm, die rudern wie hohl, setzen die Segel, tun sie wieder weg. Und irgendwann kommen sie zu Jesus, der schläft und rufen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen und jetzt kommt's. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wie oft hat Jesus die Frage mir schon gestellt? Ralf, hast du noch keinen Glauben? Vertraust du mir immer noch nicht ganz? Und das Gegenteil von Glauben ist Unglauben und das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Und wie oft traue ich Gott nicht? Oder ich bete um etwas, aber will eigentlich doch nicht, dass es passiert. Wie oft misstraue ich Gott, denke, er will mir etwas vorenthalten. Also ich muss es einfach selber machen, wenn es nicht funktionieren. Oder wenn es um den Partner geht. Ich muss halt selber meinen Partner suchen. Gott schenkt mir sowieso kennen. Wie oft denke ich, das Problem ist zu gross oder zu klein für Gott. Er hört nicht. Und dann renne ich wie wild umeinander, wie die Jünger auf dem Schiff und kämpfe gegen Wellen und gegen Sturm. Und irgendwann, wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich zu Jesus, hey, mach auf. Und dann, wenn er kommt, ist Ruhe. Und dann gibt er mir wieder den Frieden, der einfach unabhängig ist von meinen Wellen. Und so oft bin ich in meinem Alltagsstress gefangen, in dem Hamsterrad, und rennen und rennen und rennen. Und eigentlich etwas, was ich sehr, sehr schätze und liebe an Gott ist, wir können bei Gott einfach einmal sein. Ohne etwas zu tun. Ohne etwas zu sagen. Einfach sein. Nach beim Vaterherz sein. Und einfach geniessen. Das sind so schöne Momente. Denn der Friede Jesu, der beinhaltet die Ruhe, der beinhaltet Schutz und der beinhaltet auch Sicherheit. Und wir haben ein komisches Verhältnis zu Sicherheit. Denn Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr. Denn das Leben ist gefährlich und es endet hundertprozentig tödlich. Sicherheit und Ruhe ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Anwesenheit von Jesus. Und ja, es stürmt. Auch in deinem Leben stürmt es. Und die Wellen sind hoch. Aber du bist sicher. Du bist bei Jesus. Wenn du Jesus glaubst, bist du sicher. Und es kann uns eigentlich nichts passieren. Außer, dass wir sterben. Aber das tun wir alle. Lieblingsverse von mir sind Johannes 10, 27 bis 30. Und in Vers 29 sagt Jesus zu seinen Schafen: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Niemand. Niemand. Nicht mal der Teufel persönlich. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du in Sicherheit. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und wenn jemand uns volles Vertrauen verdient hat, ist es Jesus. Und in welchem Bereich hat Gott nicht unser volles Vertrauen? Beim Geld, bei der Partnerwahl, auch im Umgang mit der Zeit oder deiner Zukunft. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen all die Sachen auf den Zettel zu schreiben und Gott neu zu unterstellen. Alle deine Wünsche, alle deine Sehnsucht und Träume, deine Sorgen und Nöte, aber ganz wichtig auch, alle unsere vermeintlichen Rechte. Alle unsere vermeintlichen Rechte Gott zu bringen. Und wisst ihr, wenn ein Leben im Vertrauen auf Gott aussieht, ich habe hier so einen leeren Zettel. Und der ist leer. Und jetzt nimmst du das, das ist dein Lebensauftrag, den Gott für dich vorbereitet hat. Das ist das, was Gott mit dir machen will. Und jetzt unterschreibst du hier blanco. Du unterschreibst. Und Gott füllt nachher dein Leben aus. Das ist Vertrauen auf Gott. Und meine Frage ist jetzt, bist du bereit, hier zu unterschreiben? Und wenn nicht, was hindert dich daran? Gott hat einen Plan für dich und er möchte dich brauchen, um sein Reich zu bauen. Und oft bauen wir doch unser eigenes Reich. Investiert alle Energie, um unser Reich zu bauen. Unser kleines Ego-Reich. Und davor gibt es auch die fromme Version von unserem Reich. Das ist dann so, wenn es heisst, meine Gemeinde muss meinen Wünschen entsprechen und meine Bedürfnisse befriedigen. Und wenn nicht, ja, dann bin ich weg oder stelle mich stur. Das Problem bei dem Ding ist, es gibt eben nicht meine Gemeinde, es gibt eben auch nicht deine Gemeinde, es gibt eben nur seine Gemeinde. Und sein Reich soll gebaut werden. Und ich möchte dich ermutigen, die Bereiche, wo du Gott nicht vertraust, auch nicht voll vertraust, weil nur 99% Vertrauen ist, nicht 100. Bring sie Gott, nimm sie nicht heim, schreib sie auf den Zettel und lass das hier heute Morgen. Und der dritte Punkt, das ist Vergebung. Oh, das heißt zurück. Vergebung. Und durch Vergebung unserer Schuld haben wir Frieden mit Gott. Und Frieden in unserem Herz beinhaltet, dass wir eben auch vergeben. Und ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, in unserer heutigen Zeit haben wir alles nur noch Opfer. Oder in der Schweiz haben wir nur noch Opfer. Das ist Schuld oder jenes, dass ich so bin, wenn ich bin, oder? Schlechte Kindheit, ein böser Chef, zu viel Druck oder zu wenig Druck. Und alles hat Schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Nur oft ich selber nicht. Wir sind alles Opfer. Aber wenn es so viele Opfer gibt, muss es ja eigentlich auch Täter geben. Das wäre eigentlich nur die logische Konsequenz. Und ja, du bist ein Opfer. Ja. Aber wir sind auch Täter. Wir alle, ich eingeschlossen. Und das Blut Jesu, das deckt jetzt deine Schuld als Täter, und das Blut Jesu heilt deine Wunden als Opfer. Und das gibt Frieden. Und ich bin oft in verschiedenen Gemeinden unterwegs und habe durch meine Arbeitsstellen auch zu tun mit verschiedensten Christen. Und etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, da gibt es Sachen, die sind nicht vergeben. Die sind offen. Auch in Gemeinden. Es sind Konflikte manchmal hier, die vielleicht nicht an der Oberfläche sind. Aber sie sind so unter der Oberfläche. Oder alles ist unter den frommen Teppich gewischt worden. Und wisst ihr, da unten, da können sie so richtig gedeihen und wuchern. Und das funktioniert so nicht. Das ist ein bisschen wie beim Windeln wechseln. Also, wo Deli, meine Kleinste, noch Windeln hatte, das ist jetzt schon eine Weile her, Oder wenn sie jetzt die Windeln so richtig voll hat, dann kann ich als Vater hergehen und einfach noch mal eine weisse Windel drüber ziehen. Das funktioniert. Also das sieht auch gut aus von aussen. Gut, ihr sagt, das schmeckt noch. Dann mache ich einfach eine Silikonfuge, weil ich bin eigentlich Handwerker. Und dann ist es weiss, es sieht gut aus und es schmeckt nicht mehr. Aber wisst ihr, dass das so stinkt? Das ist immer noch hier. Das ist immer noch da. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Windeln aufzumachen, das, was stinkt, als Licht zu bringen und wegzuwischen. Und dann hat die Kleine wieder Frieden und ich auch. Und dann können wir weitergehen. Dann ist es weg. Und als Christ ist die gegenseitige Vergebung ist keine Option. Das ist nicht nice to have. Sondern gehört dazu. Kolosser 3,13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das ist nicht das Bitt formuliert. Wenn es dir gerade darum ist. Oder dich so fühlst. Wir vergessen oft bei dem Thema die Ernsthaftigkeit. Jesus sagt euch selber in Matthäus 6, 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist eine harte Aussage von Jesus. Unversöhnlichkeit, das gibt es eigentlich gar nicht als Christ. Und das ist so nicht einfach, das ist so schwierig, denn es passieren unglaublich schlimme Sachen. Unfassbar schlimme Sachen. Der Abgrund vom Menschen ist so tief. Da passieren Sachen, auch in Familien. Das ist wirklich unglaublich schlimm. Und die Vergebung, das ist oft ein steiniger und ein langer Weg. Für Opfer und für Täter. Für Opfer dieser Vergebung festzuheben, oder? Ja, ich vergib. Ja, ich will vergeben. Am Anfang ist oft nur das Wissen da, ich sollte vergeben, weil Jesus das von mir will. Und irgendwann kommt die Entscheidung, ja, ich will auch vergeben. Aber das Gefühl ist bei schlimmen Sachen noch lang, lang nicht da. Und kommt vielleicht Jahre später. Ich weiss von Menschen, die teilweise x-mal pro Tag in Gedanken haben müssen sagen, jawohl, ich hebe daran fest. Ich vergib. Und ich hebe daran fest und gehe weiter, das geht über Monate und über Jahre. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch erwähnen, vergeben ist nicht gleich vergessen. Gerade bei schlimmen Sachen, bei Missbrauch oder irgendetwas, darfst du als Opfer Konsequenzen ziehen. Auch wenn du vergeben hast, darfst du Konsequenzen ziehen, in welchem Rahmen du dich triffst mit dem Täter, wie das weitergehen soll. Das darfst du. Ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich das meine. Und durch und mit Jesus können aber die schlimmsten Sachen gesund werden. Und das gilt auch für die Täter. Wenn Gott dir vergibt, darfst auch du dir vergeben. Und musst dich nicht mehr selber zerfleischen. Denn nur so gibt es Heilung. Nur so gibt es Frieden in deiner Seele und Frieden in deinem Leben. Und bei diesem Thema gibt es keine Ausrede. Egal was war, vergib. Deinem Ehepartner. Auch wenn er zum tausendsten Mal die Socken nicht umgedreht hat. Und du könntest auf den Mond schiessen, vergib. Vergib deinen Kind. Leute in der Gemeinde. Vielleicht dein Papi oder deine Mami, egal ob sie leben oder tot sind, vergib ihnen. Denn der Friede Jesu, der beinhaltet auch Frieden mit der Vergangenheit. Und allein aus dieser Vergebung, aus der Kraft von Jesus, verliert die Vergangenheit die Macht und Kraft über die Gegenwart und über die Zukunft. Und durch die Vergebung kann dein Herz heilen und du kannst in Frieden leben. Gibt es in deinem Herzen Personen oder Vorfälle, wo du vergeben sollst? Wo bist du Täter gewesen? Wo Opfer? An Sachen, die einfach unter den Teppich gewischt worden sind. Gibt es das? Und ich bin überzeugt, das gibt es. Oder zwischen dir und der Gemeinde, wenn es da Sachen gibt, dann möchte ich dich auffordern, zu vergeben. Das bei Jesus abzuladen. Und ich bin auch sehr gerne bereit, mit euch zusammen im Anschluss zu beten und darum zu ringen. Und auch der Thomas ist bereit für das. Aber nehmt das nicht mit heim. Und wenn es da etwas gibt, das weißt du selber am besten in deinem Herz, dann bring es ans Licht. Bring es zu Jesus und lass den Frieden wieder neu in dein Herz einkehren. Und ihr habt eben so Zettel am Platz und ich bitte euch einfach, die Zettel zu nehmen und darauf die Sachen aufzuschreiben, die euch hindern, in dem Frieden von Jesus zu leben und drin zu wachsen. Und auch irgendwie keine falsche Scham zu haben. Schau bitte nicht links, schau bitte nicht rechts. Und überleg dir nicht, was die anderen denken, weil es geht um dich und es geht um Jesus. Und wenn wir irgendwo ehrlich dürfen sein dürfen, dann ist es hier, unter Geschwisterten. Weil wir alle versagen, wir alle machen Fehler, aber Jesus nimmt uns immer wieder an und er streckt uns immer wieder die Hand her. Und ich liebe das bei Jesus, dass du so kannst sein, wie du bist und so kannst kommen, wie du bist. Und wir werden jetzt dann ein Lied hören und während dem Lied darf ich dich bitten, einfach nach vorne zu kommen. Ich habe hier einen Kübel, das ist gerade der schönste. Und die Zettel, während dem Lied, einfach zusammen zu knüllen, zusammen verreissen, was du auf dem Herz hast, und rührst da ein. Bring es zu Jesus. Und ich würde dich wirklich bitten, zu reagieren. Und nicht das Zeug mit Heiz nehmen. So als sichtbare Handlung. Jawohl, ich gehe das an. Ich lasse das hier. Ich will den Frieden neu in meinem Herz haben. Denn Jesus möchte dir den Frieden heute ganz neu schenken. Und dann feiern wir Weihnachten zusammen und stimmen in den Chor der Engel ein, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Bevor wir jetzt das Lied hören, will ich noch das Gebet sprechen. Ja, Jesus Vater, ich danke dir, dürfen wir deine Kinder sein, Herr. Ich danke dir, ist nichts schlimm, ist nichts klein, ist nichts gross für dich, sondern liebst du uns. Und rennst uns sogar nah, wenn wir umkehren. Du kommst uns entgegen, Herr, und streckst uns deine Hand her. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns die Sachen vom Herz nehmen willst, die wir vielleicht schon lang miteinander umtragen. Und du uns den Frieden ganz neu schenken. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns Mut schenkst, auch aufzustehen und sagen, ja, ich bringe das Jesus. Und ich gebe es ihm und es ist weg. Und ich gehe das an, Herr. Und ich danke dir, dürfen wir als Geschwister dir unterwegs sein, im Wissen, dass wir bei dir in Sicherheit sind, auf immer und ewig, Herr. Und danke vielmals für jeden Einzelnen hier. Und danke, dürfen wir deine Kinder sein, Jesus. Amen.